Diese Folge von Radio Ravnica wird präsentiert von Keep7. Spielst du Modern und willst deinen Skill auf ein ganz neues Level heben? Kannst du es mit den Besten der Besten in Europa aufnehmen? Dann starte deine Reise bei Keep7's Modern European Championship Qualifier am 27.08.2022. Spiel dich vom lokalen Level bis in die Pro Tour. Ist Modern nicht dein Format? Dann gibt's am 10.09.2022 ein weiteres Qualifizierungsevent in Pioneer. Und mit etwas Glück spielen wir beide um den Sieg. Ich werde für Pioneer ebenfalls vor Ort sein und dann kannst du beweisen, ob du mich besiegen kannst. Tickets für beide Events gibt's auf keep7.de und die ersten 5 von euch, die mit dem Promocode K7Qualifier bestellen, bekommen 10% Rabatt auf das ganze Event. Und jetzt viel Spaß bei Radio Ravnica. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 157. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Ich freue mich drauf, wenn ihr das hier hört, bin ich schon im tollen Berlin.
Yes.
Und chill da meine Vibes, wie die jungen Leute heute sozusagen sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich drauf und ich habe mega Bock auf die Folge, weil jetzt dürfen wir nicht über das alles reden, was wir gesagt bekommen haben jetzt im letzten Lauf der letzten Woche.
Es war eine wilde letzte Woche, muss man sagen. Wir haben sehr viele Produkte wieder bekommen. Wir haben jetzt endlich das Wizards Present bekommen mit allen Ankündigungen für nächstes und teilweise sogar schon danach das Jahr. Wir haben so eine Roadmap bekommen, die mich selbst sehr an Marvel erinnert hat. Mit sämtlichen Sets für, ich glaube, Ende, also teilweise bis 2024 oder so. Das ist schon echt crazy, was wir da alles gesagt bekommen haben. Und über die werden wir natürlich als allererstes reden. Danach schwingen wir uns rüber zu Dominaria United, reden über die Mechaniken und dann noch über uns ein paar Previews, die uns jetzt in der ersten Woche so aufgefallen sind als sehr erfreulich. Sowohl Dominaria United Commander als auch die Top 5 werden wir dann am Ende dann machen. Ich glaube, die Preview-Season endet schon nächste Woche, weil bald kommt ja auch schon wieder das Set raus. Dementsprechend wahrscheinlich erst was für nächste Woche. Aber trotzdem haben wir schon sehr viel Spannendes zu berichten. Aber bevor wir anfangen, könnt ihr uns gerne folgen auf unserem Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram und wo wir nicht alles zu finden sind. Außerdem haben wir natürlich Discord, wo ihr mit uns vernetzen könnt und wo ihr auch euren Weg zum Ask Us Anything findet. Was so ein Ding ist, das haben wir jetzt heute uns schon, glaube ich, vorgenommen, weil es wird ein sehr langer Cast, glaube ich, wahrscheinlich. Aber nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder ein paar Fragen beantworten. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Da bekommt ihr den ganzen Podcast als Video in voller Länge vor allen anderen und werdet am Ende der Credits genannt. Aber wir schwingen uns direkt mal rein in Wizards Presents. Die wichtigsten Ankündigungen besprechen wir hier heute. Erstmal dein allgemeiner Eindruck. Wie fandst du denn den Stream? Hast du den verfolgt oder hast du, wie ich, mir nachher den Artikel angeguckt?
Also ich habe ein bisschen geguckt, ich habe ein bisschen auf Twitter live gefolgt und den Rest habe ich dann später gucken müssen, weil ich es nicht alles geschafft habe, weil ich an dem Tag abends eine Präsentation hatte, eine Judge-Konferenz. Mhm. Dementsprechend hatte ich da nicht ganz so viel Zeit, das alles zu gucken, aber ich habe mir vieles angeguckt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, natürlich, das ganze Social Media war ja voll mit den verschiedenen Ankündigungen, wo wir von sehr, sehr spannend für Magic-Fans zu ist das noch Magic, glaube ich, alles dabei hatten. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen ein bisschen ich würde einmal die Standardsets durchgehen und dann reden wir über unsere Erfahrungen, was wir da so schon gemacht haben, beziehungsweise was wir erwarten. Und danach gehen wir in Richtung Special-Sets und Special-Produkte. Noch wichtig zu sagen, bei diesem Wizards Presents, da waren auch D&D-Themen natürlich dabei, aber hey, wir sind Magic-Podcast, dementsprechend reden wir nur über Dungeons & Dragons, wenn es mal wieder ein Magic-Set dazu gibt. Aber falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall gerne in den Stream noch mal rein. Bei den kommenden Standard-Sets, wir haben natürlich jetzt ganz frisch Dominaria United, wo wir auch ein paar Previews bekommen haben, wie gesagt, aber das machen wir später. Das, was danach kommt, am 11.11.2022, ist der Pre-Release vom Brothers War, was sehr spannend ist. Denn da geht's ja um Mischa versus Urza und das wird sich wie bei Gilden von Ravnica und anderen Sets darin äußern, dass man zwei verschiedene Pre-Release-Packs bekommen würde. Einmal die, was waren's, die Maschinen von Urza? Nee, Urza's Iron Alliance und Mishra's Burning Banners.
Yes.
Ich bin gespannt, wie sie das ja verweben wollen in die Dominaria United Storyline mit den Phyrexianern und Ob es wirklich nur noch ein zeitlicher Flashback sein wird und so weiter, ja, aber ja. Danach geht's quasi jetzt wieder in die Jetztzeit mit Phyrexia, All Will Be One, wo wir schon ein bisschen sehen, in welche Richtung das geht. Und zwar wieder Richtung phyrexianische Planes. Dann haben wir March of the Machines, was das Finale sein wird von dieser 4-Set-Saga, die wir jetzt mit Dominaria United bekommen werden. Wobei March of the Machines nicht auf einem individuellen Plane stattfinden wird, sondern auf vielen Planes. Also ich krieg schon wieder so leichte Infinity War-Vibes, was das angeht. Und sogar danach bekommen wir noch mal ein kleines Set, was das Ganze noch mal abrunden wird als Epilog. March of the Machines, The Aftermath. Das wird so ein bisschen die Sets sein, die wir jetzt bis zum zweiten Quartal 2023 bekommen werden. Danach, im dritten Quartal, geht's dann weiter mit Wilds of Eldraine. Also wir gehen zum ersten Mal wieder zurück nach Eldraine. Und im vierten Quartal zu Ixalan, was ja auch ein sehr beliebter Fan-Favorite ist. Und das sind quasi schon alle Standard-Sets, die wir bisher haben. Sehr, sehr viele Sachen. Also wir haben jetzt, wenn man das Aftermath noch mal dazu rechnet, 5 Standard-Sets, die im kommenden Jahr rauskommen sollen. Ja, wie findest du das? Wie findest du diese Narrative mit den 4 Sets um Dominaria drumherum und den Phyrexianern?
Naja, also du darfst ja nicht vergessen, wir sind von 3 Sets auf 5 Standard-Sets mittlerweile hoch.
Das ist schon krass.
Also, ja. Das war das Erste, wo ich gesagt habe: so, what? Was zum. Und da muss ich halt sagen, ich finde es ganz cool, so mit Brothers War, okay. Phyrexian, All Will Be One, nimmt so ein bisschen raus, wer gewinnen wird, ist halt auch so.
Ja. Ja.
Und dann March of the Machine, finde ich okay. Aber was soll denn dann dieses Aftermath? Was soll denn dann so ein zweites kleines Set hinterher? Das ist so seltsam.
Ja, das habe ich mich wirklich auch gefragt. Was werden sie da bringen? Also, ich musste sofort an die Sets denken, die sie jetzt auf Arena rausgebracht haben, mit wo es ja auch immer jetzt Streets of New Capenna gibt und dann gab es nochmal das Alchemy-Set einen Monat später. Vielleicht versuchen sie so eine Richtung zu machen in Paper, wo wir dann einen Monat nach dem Set-Release nochmal ein Set bekommen. Im Sinne von, wie ganz früher es ja war, mit kleinem Set, großem Set und das hat dann irgendwie so einen Block gemacht. Wär das denn was du in so einer Form begrüßen würdest, wenn es so 2 Blocks gibt und es halt immer, sag ich mal, Return to Ravnica und dann Return to Ravnica Aftermath oder sowas, halt, wenn es immer so ein Epilog-Set gäbe?
Prinzipiell ja, aber nicht, wenn man es noch zusätzlich oben drauf klatscht.
Ja.
Also wir beschweren uns jetzt seit 2-3 Jahren drüber, dass die Produkte einfach en masse auf uns runterprügelt werden. Und der ganze Stream war ja nur, kauf das, es kommt das, kauf das, es kommt das.
Ja.
Und da muss ich halt wirklich sagen, das finde ich sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt noch, nachdem man jetzt das vierte Standard-Set dazwischen gequetscht hat und das anscheinend ja auch wieder durchzieht mit Eldraine und Ixalan, da jetzt noch ein 5. Set reinzuknallen, finde ich halt schon sehr bedenklich. Also ich finde es großartig, dass wir zu Eldraine zurückgehen. Eldraine war ein sehr beliebtes Set.
Oh ja.
Außer, dass es viel zu lange im Standard drin war.
Und sehr broken.
Und ja, aber das wäre auch kein Problem gewesen, wenn es nicht so lange im Standard drin gewesen wäre.
Ja, vermutlich.
Ja. Und Ixalan ist ganz nett. Es sind Dinos und Piraten, was will man da großartig fast falsch machen? Trotzdem muss ich halt sagen, dieses Ganze um die Phyrexianer finde ich so schwierig.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sie dieses 4-Set. Also es klingt ja erstmal nach dem, was wir uns schon seit längerem wünschen, wieder ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr aufeinander aufbauende Geschichten. Und da geht's ja schon zumindest mal hin. Mir macht's dann wiederum Sorge, dass wir danach Eldraine und Ixalan wieder gehen und ich wieder das Gefühl habe, okay, das ist Kamigawa und New Capenna all over again. Aber trotzdem ist es ja was, wo man dann zumindest sagt, okay, für die nächsten 4 Sets sind wir zumindest jetzt mit derselben Narrative, wahrscheinlich mit denselben Helden. Überall ist irgendwie zumindest Teferi sehe ich zum Beispiel bei March of the Machines und die Alice Norn, die ist auf jeden Fall bei Phyrexia in dem Key Art, was wir schon bekommen haben, drauf. Die ist aber auch wieder bei March of the Machines. Dieses Aftermath, ich bin wirklich gespannt, wie es halt weitergeht. Es kann natürlich sein, dass es, sag ich mal, narrativ gesehen so einen Übergang zu Eldraine dann schafft. Im Sinne von Phyrexianer, die Gefahr ist abgewandt, aber da im Hintergrund haben schon die Bösen von Eldraine wieder ihre Finger im Spiel gehabt. Das wäre der Best Case. Worst Case ist es quasi einfach nur ein Nebenprodukt unter der Prämisse, dass es weiter erzählt wird. In Wirklichkeit ändert sich einfach gar nichts. Und wir bekommen einfach nur noch mehr hinterhergeworfen. Ich finde auch, oder eine andere Idee, die ich hatte, wie wäre es denn, wenn es dieses Aftermath nicht standardlegal wäre? Also ich habe es natürlich jetzt hier aufgeführt als Standard-Set und ich gehe auch davon aus, dass es ein Standard-Set ist, aber wenn es so eine Art, ja, wie so ein Remastered ist von den Planes, die man halt wirklich bei March of the Machines irgendwie hätte. Das wäre das interessant.
Vielleicht ist das auch ein Double Feature von March of the Machines und March of the Machines Aftermath.
Ja, das wäre natürlich. Oh Gott, das wäre ganz, ganz fürchterlich. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir können jetzt natürlich hier mutmaßen nur, aber viel spannender ist ja auch noch, was wir darüber hinaus bekommen. Yes. Und zwar, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen erraten, beziehungsweise durch den Leak schon besprochen, aber das erste Specialty-Set, was Anfang oder im Frühjahr 2023 rauskommen wird, ist Dominaria Remastered, wo wir tatsächlich, also unsere Prediction war ja, es wird irgendein Dominaria-Block sein von früheren Zeiten. Jetzt haben wir aber tatsächlich herausgefunden, es sind alle Blocks, alle Sets sind theoretisch im Spiel, die auf Dominaria gespielt haben. Und das sind ja echt eine ganze Menge, ne? Sind das nicht irgendwie so 25, ja. 26 oder so?
Also die ersten ewig langen, also selbst sowas wie Ice Age war ja auf Dominaria, ja. Weil die Ice Age auf Dominaria war. Und daher kommt ja auch schon eine Karte, die gespoilert wurde.
Ja. Meinst du Arboria? Oder?
Na, nicht ganz. Ich meine eigentlich Force of Will.
Force of Will, ja. Genau, ja, das ist, wir haben direkt schon zwei krasse Reprints, wie ich finde, gesehen, was auch so ein bisschen wieder zeigt, in welche Richtung das geht. Also Force of Will, wie du schon sagst, ich glaube, der Counterspell für alle Formate, wo es legal drin ist, so. Und ja, das zeigt aber auch schon, was für ein Treatment wir bekommen werden. Leider nichts Individuelles, Besonderes, sondern wir haben normales Border, wir haben Super Art und wir haben Retro Border, beziehungsweise ja, Old Border. Old Border.
Freust du dich? Mehr. Haben wir lange nicht mehr gehabt, ja.
Ja, wobei zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch schon in den, wir haben ja diese Jahres-Previews bekommen mit dem Finnhorn Elf und so weiter, die sind ja auch Old Border, aber naja. Ich sage immer bei sowas, lieber so teure Karten in vielen Versionen printen, damit sich der Preis so ein bisschen stretcht, als dass die normale Karte super teuer wird. Also,
absolut.
Wie ist denn deine Meinung von dem neuen Force of Will Artwork?
Ich muss leider sagen, ich mag das Original Artwork lieber. Mhm. Es ist ganz okay. Ich habe schon Stimmen gehört, die das Old Border nicht so hübsch finden. Also es wird eher abgeneigt. Aber wenn das eine Budget-Option ist, dieses Artwork zu nehmen, warum nicht?
Ja. Absolut, absolut. Also ich wäre auch, also ich bin für jeden Reprint von teuren Karten echt dankbar. Ich weiß gar nicht, wo reiht sich da Arboria ein? Ist das auch eine teure Karte?
Ich glaube nicht.
Also allein, dass drauf steht World Enchantment. Und by the way, was die Karte macht, ist 4 Mana World Enchantment. Creatures can't attack a player unless that player casts a spell or put a non-token permanent onto the battlefield during their last turn. Was, also allein dieser Begriff World Enchantment zeigt mir schon so ein bisschen, das ist eine ältere Karte. Die hat wahrscheinlich nicht viele Reprints gesehen.
Ja, das kann gut sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die teuer ist. Ich habe zumindest noch nie von ihr gehört.
Ja, also es ist auf jeden Fall was Interessantes, weil es halt auch durch dieses World Enchantment-Ding halt permanent für alle Spieler gilt und das halt auch sehr spannend für eben Commander sein kann. Aber ja, gehen wir mal weiter. Dominaria Remastered, das ist das Set, was uns halt Frühjahr erwarten wird, als Special Set. Dann Mitte 2023 ist es soweit. Unser nächstes Modern Horizons, Modern Horizons 3. Ich meine, The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, wird uns begleiten. Ich hab ein bisschen gelogen am Anfang. Ich habe die Präsentation angefangen zu gucken. Und als sie direkt mit Universes Beyond angefangen habe ich wieder aufgehört zu gucken. Zum einen, weil ich dann wieder los musste, aber zum anderen, wo ich mir dachte, okay, Magic ist eigentlich besser als nur Herr der Ringe und Doctor Who, aber egal. Auf jeden Fall, das Herr der Ringe-Set. Wir haben keine neuen Infos bekommen, wir haben ein bisschen was zur Philosophie bekommen, im Sinne von, ja, es soll so ein bisschen Diversity und Originality irgendwie darstellen in den Artworks. Die Artworks sind ziemlich cool. Das ist definitiv was, also ich mag ja Herr der Ringe, also die Filme zumindest, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und die Artworks, die sind halt schon echt geil. Also man kann so viel mosern, wie man möchte, aber es trifft irgendwie die Charaktere, auch wenn sie ja nicht direkt die Filmcharaktere sind. Aber zum Beispiel der Kampf Gandalf gegen Balrog, das sieht einfach ziemlich geil aus. Also
ja, das stimmt schon.
Da habe ich schon Bock drauf. Und sonst, für alle, die es vergessen haben, deswegen der kleine Gag mit Modern Horizons, Lord of the Rings wird ein Universes Beyond Draft Booster Set oder Booster Set, das eben in Modern einkehren wird und damit so ein bisschen den Slot von Modern Horizons einnimmt. Als individuelle, neu designte Karten, nicht made for Modern speziell, aber halt geht in Eternal rein und ja.
Wir haben mit Baldur's Gate gesehen, wie geil das doch sein kann.
Aber immerhin gab es also da broken Sachen drin.
Ja, aber bringt ja auch nichts, wenn da nur Müll drin ist, weil dann hat niemand Spaß damit. Wobei das Limited war gut.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ich finde es halt so krass, wie viel das kommt. Ich meine, wir haben jetzt in der 2023er-Show extrem viel auch schon für 2022 mitbekommen, wie ja zum Beispiel auch die Warhammer Commander Decks haben wir noch mal ein bisschen was, ein bisschen drüber gequatscht und haben ja auch Artworks und so weiter gekriegt von den Solrings. Und ich muss sagen, so Herr der Ringe, Warhammer und du hast ja gerade eben schon gesagt, Doctor Who als Commander Decks und Secret Layer Drops.
Ja.
Also das ist halt Q3, by the way. Habe ich schon nachgeguckt.
Okay.
Auf jeden Fall. Es ist so, dass wir halt da sagen müssen, also ich muss da halt sagen, es ist mittlerweile so viel anderer Franchise in meiner Franchise, das ist krass. Ja. Ich meine, ich habe kein Problem damit, in Anführungsstrichen. Ich finde es nur halt super hart übertrieben. Das ist dieses, hey, ihr mögt es, wenn andere Franchise bei euch auftauchen, ihr habt ihr zu viel davon.
Mhm.
Das ist genau dasselbe wie mit Old Border, Flipkarten und ähnliches. Wir sagen, wir finden es cool. Wizards sagt, hey, dann habt ihr 50 Millionen Stück davon.
Ja, definitiv, definitiv. Also, ich muss wirklich sagen, dieses Doctor Who-Ding ist halt was, das fühlt sich mehr an wie Walking Dead Secret Lair als wie Lord of the Rings oder Warhammer, im Sinne von, dass es nicht mehr, ich glaube, der Begriff, den sie genannt haben, ist Magic Adjacent, im Sinne von an Magic thematisch anknüpfend. Doctor Who ist natürlich eine Nerd-Serie, es ist was sehr beliebt in UK ist, es ist weltweit sehr beliebt, es ist ein sehr ikonischer Charakter, beziehungsweise die Charaktere aus Doctor Who sind eben sehr ikonisch, aber ich muss halt eben sagen, wenn ich das Artwork sehe, von dem, ich glaube, 11. Doktor ist das, der halt einfach die Likeness und Eigenschaften des Schauspielers hat, der den damals gespielt hat, ich glaube, der heißt irgendwie Matt Madsen oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da tut's mir halt irgendwie schwer, da sehe ich halt keinen Charakter mehr. Dann sehe ich halt den Schauspieler. Dann weißt du, das ist halt dann so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wenn ich das Artwork sehe, das ist die Performance des Schauspielers und nicht, das ist ein fiktionaler Charakter. Und das bricht die Immersion, soweit sie halt bei so einem fiktiven Kartenspiel ist. Das ist halt so ein bisschen wie wenn du, keine Ahnung, Fantasy Skat oder sowas spielst oder sowas, oder wenn du dann irgendwas spielst mit irgendwelchen Flugzeugen drin oder sowas, weißt du? Und du denkst dann so, ja, nee, das ist irgendwie jetzt reell und das spricht halt einfach, glaube ich, eine andere Persona an. Ja,
aber war das nicht bei Walking Dead genau dasselbe, dass da auch diese Charaktere dann gezeigt wurden,
dass
sehr realistische Bilder waren? Also es war tatsächlich sehr, sehr ähnlich und auch bei Stranger Things ist es nicht so verzogen worden, comichaft gemacht worden, wie es hätte sein können.
Ja, das stimmt.
Dementsprechend, sie gehen da immer schon sehr, sehr nah dran. Ich muss halt sagen, es ist schwierig. Ich muss mich leider outen, ich kann mit Doctor Who halt null anfangen. aber ich habe auch das Gefühl, diese kompletten, also so Walking Dead, Stranger Things, Doctor Who, das sind alles so halt, ja, Fortnite, das sind halt, den kann ich nichts mit anfangen. Vielleicht bin ich zu alt für dieses Spiel geworden oder nicht nerdig genug.
Ja, es ist halt so, ich kann es ja auch nachvollziehen, dass sie so ein bisschen in die Lego-Richtung gehen, von wegen, hey, du magst vielleicht Star Wars nicht, aber dann ist Lego Harry Potter was für dich. So, hey, du magst Warhammer 40k nicht, aber dann magst du vielleicht Doctor Who oder Stranger Things. Aber das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig, wenn man halt aktiv Magic the Gathering ganztägig jede Woche verfolgt, dann zu sehen, so wie sich das so einreiht als also nicht gut einreiht einfach. Und ja, es ist schon sehr, du hast recht mit Walking Dead und mit Stranger Things. da sind schon immer die Likenesses auch mit drin, aber irgendwie ist mir das bei dem Artwork von diesem 11. Professor, ist mir das irgendwie am krassesten aufgefallen, dass ich mir denke, ha, huh. Vielleicht liegt es auch daran, dass House of Dead zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang der Woche gerade rausgekommen ist. House of the Dragon, sorry. Und da der Schauspieler halt eben auch einen Charakter spielt. Und ich denke dann so, ah, okay, jetzt sehe ich ihn nicht nur in Westeros, sondern auch noch in Magic the Gathering. Großartig. Und ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall viel. Und ich finde vor allen Dingen, also Secret Lair Drops sind ja die eine Sache, dass es jetzt auch zu Doctor Who vollwertige Commander-Decks gibt. Wie siehst du das? Ist das wieder ein Schritt, den sie wagen, der ungesund für die Akzeptanz von Secret Lairs und Walk von Universe Beyond irgendwie angeht?
Ja, ich bin halt mal gespannt, ob sie halt dieses Mal ähnlich wie bei den Warhammer Commander-Decks auch sagen, hey, wir bringen die in Stores. Weil so hat man halt dann in Store Sachen, die man halt mit Walking, mit Secret Lair noch irgendwie adden kann, also aufstärken kann oder so, keine Ahnung. Wie sie es jetzt bei dem Warhammer ja auch machen. Also es ist, ja, ich finde es okay, dadurch, dass sie es in den Laden bringen. Wenn sie jetzt ähnlich die Commander Decks vertreiben würden über Secret Lair Drops, wie sie das ja mit dem Flip Commander gemacht haben, das glaube ich immer noch nicht draus ist und immer noch nicht verschickt wurde. Ja. Also das finde ich nicht so cool. So muss ich jetzt sagen, so haben halt die Leute, die nicht Secret Lair Drops haben wollen, auch was davon. Die kommen ins Store rein und sagen, hey, cool, Doctor Who kaufe ich mir. Ja. Also mal abgesehen davon, dass aktuell Doctor Who überall draufsteht. Also ich weiß nicht, ob die einfach eine Lizenz rausgehauen haben und gesagt haben, hier dürft alles benutzen. Das war mit Stranger Things genau dasselbe. Zu dem Zeitpunkt, wo Magic Stranger Things rauskam, hatte überall Stranger Things. Das ist aktuell mit Doctor Who auch überall. Vielleicht kauft man auch einfach nur die Billiglizenzen und sagt, hey, wir machen das einfach mal, weil warum nicht?
Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie hoch der Einfluss sein wird. Ich hoffe nicht so hoch und ich hoffe nicht, dass es jetzt der neue Go-To-Weg ist für Universes Beyond, weil ich war okay damit, solange es Secret Lair Drops sind, wenn es jetzt vollwertige Commander-Decks sind, wo die Chance gar nicht so gering ist, dass du halt mit Leuten spielst, die ja nur dieses Commander-Deck haben und ach, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen irritiert. Ja. Übrigens, der Vollständigkeit halber sei gesagt, wir haben noch eine August-Superdrop von Secret Lair. Wir gehen jetzt mal nicht auf die einzelnen Bundles an. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen und irgendwas gefunden, was dir
ja, was gesehen, dir gut passt? Bin ich alle kacke.
Ja.
Also der Kurzding ist, es sind einzelne Okia-Karten drin, die immer in Mist-Bundles drin sind und sie haben, ich glaube, eins der schlechtesten Super-Drops oder wie sie es auch aktuell nennen, rausgebracht, die sie bisher gemacht haben.
Also ich glaube, noch hervorzuheben ist so ein bisschen die Dan Fraser Talismane.
Ja, und natürlich die Sigler von einem deutschen Künstler.
Oh, Nils Hamm?
Ja.
Ah, krass. Ja, da ist mir aufgefallen, da ist das Sword of Truth and Justice drin. Fand ich gut. Ja. Gute Arbeit, Nils. Aber ja, also an sich, die Secret Lair Drops könnt ihr euch angucken, verlinkt mir in der Videobeschreibung, aber gehen wir jetzt der Dichte an Themen halber nicht so direkt drauf ein. Aber ja, wie findest du denn diese Marvel-mäßige Aufmachung von wegen, das ist unsere Roadmap für die nächsten Jahre und du hast so viele Marken und Sets und Commander-Decks und Secret Lair Drops irgendwie auf so einem Whiteboard? Ist das was du grundsätzlich eher magst, dass so kommuniziert wird? Oder findest du, das hat ein bisschen was davon geht so ein bisschen das Wunder verloren von was Magic irgendwie mal so war?
Ja, also eher das Zweite. Ich finde es zwar ganz cool, mal so für uns als Podcast drüber zu reden, so hey, so wird das nächste Jahr und da kommen einige phyrexianische Sets raus und Leute haben jetzt schon Angst, dass Infect wiederkommt und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist für uns natürlich ganz cool, wir haben was zum Reden. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, so hey, ich kenne jedes einzelne Produkt, was jemals irgendwo nächstes Jahr im Laden kommen wird.
Ja.
Und wenn nicht, dann kommen da noch 20 Produkte obendrauf und ich heule, weil es viel zu viele Produkte sind. Und da muss ich halt wirklich sagen, so, ich hätte es jetzt lieber gehabt, wenn sie einfach gesagt hätten, übrigens, das nächste Set ist das und dann war es das. Also muss ich denn wissen, dass ich Ende nächsten Jahres eine Eldraine-Set bekomme? Nee. Würde es bis dahin geleakt? Wahrscheinlich. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass es auch so ein bisschen dieses Prevenge den Leakern gegenüber.
Ja.
Aber Ja, ich muss halt sagen, also da muss ich finde es schwierig. Ich finde, hinzugehen und zu sagen, hey, die nächsten 20 Jahre habt ihr die und die Sets, finde ich halt schon nicht so geil.
Ja, also es ist halt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite mag ich natürlich so zu sehen, in welche Richtung es weitergeht und dass man jetzt auch zum Beispiel abschätzen kann, okay, jetzt wird was angefangen, was später nochmal aufgegriffen wird. Auf der anderen Seite habe ich bin, muss ich dazu gestehen, ich bin tatsächlich relativ großer Fan von den ganzen Marvel-Filmen. Ich gucke halt sehr viele Sachen und selbst die schlechteren Filme gucke ich dann doch noch, einfach nur um zu schauen, was das für Implikationen für die Welt hat. Sprich Eternals oder so. Aber so ein bisschen merke ich auch jetzt schon bei Marvel, die das Ganze ja proklamiert haben, mit dem wir kündigen einfach jetzt schon mal für die nächsten 10 Jahre Sachen an, dass ich irgendwann auf diese Roadmap gucke und denke, ich habe gar keinen Bezug mehr zu gar nichts mehr. Also, ob sich jetzt, ne, die 4-Set-Saga klingt halt schön und gut, aber ich hoffe halt, dass das nicht darauf geht, dass diese Produkte ineinander übergehen und einfach nur noch ein Sumpf werden an mittelmäßigen Kram. Und ich hoffe halt, dass jedes Set dann doch irgendwie was Neues mitbringt. Ich hoffe halt, dass sie dieses Jahr nicht nur auf Nostalgie und andere IPs gehen, sondern auch den kompetitiven Rahmen wieder stärken. Ja, da freue ich mich hoffentlich auf noch ein paar weitere News und nicht nur, wie ich mein Geld am besten irgendwie aus dem Fenster werfen kann, sondern halt
Vor allem in
wie.
Commander-Decks.
Vor allen Dingen Commander Decks. Also ich weiß nicht, also auch schon ein bisschen cringe, wenn ihr noch keine 20 Commander Decks habt. Also
Das Beste ist ja, jetzt kommen wir nicht nur zu jedem Set Commander-Decks raus, sondern jetzt haben wir auch noch andere Commander-Decks obendrauf.
Yes.
Und vielleicht bringen sie auch irgendwann mal jeden Freitag ein Commander-Deck raus, keine Ahnung.
Ja, es hört aber nie auf. Es wird nie wieder aufhören. Aber in dem Sinne, was sagt ihr zu den ganzen Ankündigungen? Freut ihr euch auf die nächsten paar Standard-Sets, auf die nächsten Special-Sets, auf Dominaria Remastered, was, glaube ich, so der Höhepunkt für uns beide auch ein bisschen ist? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, das würde uns sehr, sehr freuen. Wir springen jedoch mal weiter von der entfernten Zukunft in die nahe Zukunft und zwar mit Dominaria United, das neue Magic the Gathering Set, erwartet uns jetzt schon im September, also sehr, sehr nah liegt das Ganze, mit einer ganzen Liste an neuen Mechaniken und die wollen wir jetzt mal durchgehen. Dominaria United, was ist denn so dein erster Eindruck von, sag ich mal, der Mechanik, von den Kreaturen und von dem ganzen Drumherum, was wir so mitbekommen haben?
Es ist extrem viel Nostalgie wieder dabei. Also sie gehen auf sehr, sehr viele Mechaniken, die alt sind. Ein paar sind neu, aber beziehen sich dann auch gefühlt nur auf alte Sachen oder alte bestehende Sachen. Und da muss ich halt wirklich sagen, es ist ganz nett. Die Karten, kommen wir ja später noch zu, sind ganz mächtig. Aber ja, muss halt ehrlich sagen, so die Fähigkeiten, boah, es hat eine Menge alte Fähigkeiten dabei.
Das stimmt, das stimmt. Wir können es direkt mal anfangen mit der ersten Mechanik, was auch gleichzeitig die ist, die ich gleich am kritischsten sehe. Aber sie heißt Enlist. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber Enlist ist die Mechanik im Englischen. Und beschreibt ein bisschen komisch. Also, es gibt eine Kreatur. Wir nehmen mal den Guardian of New Benalia. Das ist die Preview, die dazu gezeigt wurde. 2 Mana 2/2 Human Soldier mit Enlist. Whenever Guardian of New Benalia enlists a creature, scry 2. Und dann kann man eine Karte abwerfen, damit sie unzerstörbar wird und und muss dann auch getappt werden. Jedenfalls Enlist ist, wenn du mit Guardian of New Benalia angreifst und du hast andere Kreaturen, die nicht Summoning Sick sind, kannst du diese tappen und plus X plus 0 Guardian of New Benalia geben, wobei X halt die Power der getappten Kreatur ist. Das geht, glaube ich, nur im Angreifer-Deklarieren-Step. Und nach dem Enlisten hat die Kreatur quasi schon den Buff drauf. Also das ist jetzt nicht so, dass man das vor Damage machen kann, sondern man muss das beim Kreaturen-Angreifer deklarieren quasi machen, dieses Enlist. Also zumindest der Reminder-Text
Genau,
sagt, as this
ja,
creature attacks. Ja.
genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist ein S und das ist eine Sache, die ausgelöst wird, wenn die Kreatur angreift.
Ja,
Und
wie findest du die Mechanik? Also ich finde, sie liest sich komisch, sie macht irgendwie gefühlt nicht viel und will man nicht mit einer Kreatur, die man alternativ tappen würde, auch einfach angreifen?
es sei denn, man möchte endlich die Samurai aus
Oh.
Kamigawa spielen.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt, ja.
Und es ist im Standard.
Ja.
Und auch ein Pioneer. So oder so finde ich das ziemlich gut. Auch mit Edelmut oder Ähnlichem für Commander. Eigentlich eine starke Fähigkeit.
Also bist du schon ein Fan von Enlist?
Ich mag Enlist einfach nur, weil du hast, wenn du mit mehreren Kreaturen angreifst, hast du immer das Problem, dass die eine Kreatur dann, keine Ahnung, geblockt wird und stirbt.
Ja.
Wenn du jetzt mit der größeren Kreatur angreifst und ihr plus x plus 0 gibst, ein wichtiger Hinweis ist wirklich plus x plus 0.
Ja.
Aber wenn die Kreatur geblockt wird, dann hast du halt nur eine Kreatur verloren. Das
Ja.
finde ich okay.
Ich weiß leider nicht ganz genau, wie es mechanisch funktioniert. Aber ist das nicht auch recht ähnlich zu Banding vom ganz
Nein,
ursprünglichen Magic?
nichts ist Banding. Nichts ist Banding. Nichts ist wie Banding. Banding ist einzigartig und gehört überall rausgeschmissen.
Okay, aber wie.
Banning hat auch noch einen ganz anderen Punkt mit Blocken damals gehabt
Okay.
und Damage verteilen und Fähigkeiten und was nicht alles. Das ist hier alles nicht der Fall.
Okay, ich habe nur noch im Hinterkopf gehabt, dass du da ja auch irgendwie Kreaturen tappst und dann kriegt die angreifende Kreatur die Features von der Karte, aber sowohl im.
Ne, die greifen zusammen an.
Als eine
Als
Kreatur.
Badge. Als Badge, genau.
Ja, okay, verstehe.
Wenn ihr euren Judge eures Vertrauens, den ich bin, ärgern wollt, gerade wenn er noch nicht so lange Judge ist oder noch nicht so alt und lang dabei ist wie manche Level 2er, die wir kennen, dann fragt ihn mal, wie Banning funktioniert.
Es ist auf jeden Fall wild. Aber wild oder eigentlich weniger wild, sehr harmlos eigentlich ist die nächste Mechanik. Und zwar ist das Read Ahead. Das wird dich wieder freuen. Sagas sind wieder da. Wir haben es ein bisschen predicted.
Yay.
Ich habe, glaube ich, gesagt, ich glaube nicht, dass sie sich zurückhalten können. Sie müssen natürlich wieder Sagen bringen. Ich bin ja Fan, du nicht so, aber trotzdem. Eine neue Mechanik, die jetzt auf den Sagen draufsteht, ist Read Ahead. Was de facto sagt, wenn du eine Saga ausspielst, kannst du so viele Lore-Counter drauflegen, wie du möchtest, maximal drei. Und es zählt nach wie vor der Text, wenn der dritte Chapter gelesen ist, sozusagen, wird die Karte zerstört. Das heißt, wir haben hier als Beispiel zum Beispiel The Phasing of Zal'Fir. Vier Mana, zwei generische, zwei blaue. Mit den ersten beiden Lore-Countern sagen Another non-land permanent phases out. It can't phase in for as long as you control the phasing of Zafnir. Und dann der dritte Lore-Counter sagt, Destroy all creatures. For each creature destroyed this way, its controllers create 2/2 Black Phyrexian Creature Tokens. Also quasi so ein Mono-Blue-Wrath, wenn man so will. Nur, dass die Spieler bekommen halt immer noch Tokens, was so ein bisschen, was ist das? Curse of Swine ist so ein bisschen ähnlich wie das, ne?
Sein, ja.
Ja. Wie findest du denn Read Ahead und macht das für dich Sagen genussvoller oder ist es trotzdem noch zu viel?
Ich finde Read Ahead ganz cool als Zusatzfähigkeit für Sagen. Auf jeden Fall besser wie Flip-Mechaniken. Ich habe keine Lust mehr auf Flip-Karten.
Ja.
Eigentlich auch nicht auf Sagas, aber Read Ahead macht zumindest dann 4-Mana-Spell da draus, was ich ganz nett finde. Auch wenn es immer noch triggert ist und man deshalb immer noch stifeln kann und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich finde ich das ganz cool. Und ich würde mich tatsächlich über eine Kreatur freuen, die irgendwie sagt, du kannst Read Ahead immer zum letzten Chapter springen. Einfach so als alle deine Sagen haben
Ja.
Read Ahead X.
Ja, das ist schon, ich finde es auch interessant. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sie Read Ahead eingebracht haben, weil ich finde, das nimmt so ein bisschen die Besonderheit von Sagen, weil Sagen war ja so toll und warum ich sie auch so mag, ist ja so ein bisschen die Geschichte, die erzählt wird, mechanisch gesehen. Also History of Binalia, was zum ersten Mal, wo wir Sagen haben, ist halt, du bekommst einen Ritter, du bekommst einen zweiten Ritter und dann werden die Ritter stärker. Das heißt, die Geschichte von Binalia geht grob so. Die Ritter haben sich oder die Armee hat sich über eine längere Zeit aufgebaut und dann gab es einen Stoßangriff, die sie wahrscheinlich berühmt gemacht hat oder irgendwie sowas. Und The Phasing of Zal'Fir bezieht sich natürlich auf Teferis, also Teferi hat, glaube ich, Zafnir, seine Heimatstadt, ausgefaced, aber so krass, dass sie gar nicht mehr gibt.
Ja.
Ja, dementsprechend ist er halt so ein bisschen heimatlos auf Dominaria. Und das ist, glaube ich, eine Bürde, die er immer noch trägt. Und hier ist es halt dann so ein bisschen, ne, du facest eine Sache von dir aus, eine andere Sache von dir aus und dann bist du geschützt von dem Destroy All Creatures-Effekt in Sage 3 oder in dem Chapter 3. Und ja, ich finde, Read Ahead ist ein bisschen zu geminmaxed, wenn du weißt, was ich meine. Es ist so ein
Ja, ist
bisschen.
es.
Es ist halt so ein bisschen, wir wollen die Karte auf jeden Fall schmackhaft machen für alle Spieler, egal welchen Effekt du haben willst. Und wenn es halt ein Turn 4 Wrath sein muss. Wobei, wie würdest du die Karte einschätzen als 4 Mana Wrath in Magic the Gathering?
Ziemlich gut. Also ich glaube, gerade für blaue Commander-Decks und ähnliches ist das der Wahnsinn. Mhm. Und auch andere Decks sollten diese Karte überlegen. Alleine nur, weil sie halt auch die Karten silenced. Ja. Also sie geht halt, Silence ist übrigens Hearthstone. Ich habe neulich wieder Hearthstone installiert gehabt. halt in ihre Effekte nimmt und sie halt in 2/2 Viecher verwandelt. Ja. Und ohne Effekt. Und das kann halt auch dazu führen, dass halt nervige Commander oder nervige Kreaturen, die irgendwelche Effekte haben, im Hintergrund einfach weg sind. Mhm. Und deshalb Monoblau kann man sich schon mal überlegen.
Ja, ich glaube auch, das wird eine sehr beliebte Karte in Commander eben für monoblaue Decks werden. Weil auch, glaube ich, Curse of Swine halt echt so ein Staple ist für monoblaue Decks. Und da hat man eine ganz schöne Auswahl zwischen dem, Curse of Swine, dann vielleicht noch so ein Ugin, mit dem du das Board halt clear halten kannst. Und so kriegt man auch seinen Sweeper-Spot voll in den in Commander-Decks. Aber also für Standard und Modern oder sowas ist es allerdings wahrscheinlich eher nicht was. Ne? Als Control-Deck will man ja eigentlich alle Kreaturen vom Board haben. Und gerade wenn man das Turn 4 spielt und der Gegner hat aber noch 3-2-2er anstatt eine 1-1er, eine 2-2er und eine 2-1er, ist man nicht ganz gerettet vor der Threat eigentlich. aber die nächste Mechanik ist Domain. Das ist eine wiederkehrende Ability. Und Domain bezieht sich immer auf Zahlen und kann auf allen möglichen Permanenten draufstehen und zählt quasi die Basic Land Types, die auf euren Karten stehen. Das heißt, es kann maximal, minimal kann es 0 sein und maximal 5 sein, nie darüber und Sachen werden nicht doppelt gezählt. Und wir haben hier als Beispiel haben wir den Nishoba Brawler, ein 2-Mana Sternchen 3 Creature Cat Warrior mit Trampel und eben Domain. This creature's power is equal to the number of basic land types among lands you control. Das heißt, hast du einen Swamp und einen Forest, hat der 2-3, hast du dazu noch einen Mountain, 3-3 und für Plains und Island gibt's dann noch halt eben die 5-3. Wie gut findest du Domain? Und ich weiß gar nicht, aus welchem Set kommt es denn ursprünglich?
Also ich mag Domain sehr. Es kam aus Alara. Mhm. Und ich mag Domain sehr. Also es gibt halt schon ewig lange, also es gab Domain schon, bevor es Domain gab. Mhm. Mit Tribal Flame und so weiter, das ist eine sehr alte Karte. Aber die Fähigkeit Domain selber kam in Alara. Mhm. Und ich mag's. Ich finde Domain super, super cool, weil es sich einfach dafür belohnt, dass du 5-Color spielst. Oder auch 3-Color oder 4-Color. Mhm. Und natürlich ist es halt immer schwierig, gerade jetzt mit den Triomen ist das halt sehr, sehr einfach. Und sie haben ja sogar ein Land reingenommen, was einen Standardland-Typen annehmen kann.
Ja, und gleichzeitig ein Gate ist.
Und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ein Gate ist, das ist natürlich. Ja. Ja,
weiteres Gate für meinen Seven Finger Keens, oder wie der heißt, wo ich ja, gerade so, glaube ich, 8 Gates drin habe oder sowas.
Ja. Aber es ist Pioneer legal, stimmt. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr mächtig, sehr, sehr cool. Und ich finde es auch gut, dass sie sie mit reingebracht haben. Domäne gehört einfach immer wieder dabei, gerade wenn es um sowas geht wie Dominaria United, wo halt sich die Leute zusammenschließen, um gegen die Phyrexianer zu kämpfen und so weiter und so fort. Dann sind natürlich auch die blauen und die weißen und die grünen Karten alle zusammen gegen die anderen am Kämpfen. Ja. Und dann kann man ruhig mal alle, das gesamte Plane, unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich mag es halt, wie einfach es ist. Ich sehe jetzt nicht so das super hohe Potenzial, auch gerade auf diese Kreatur gesehen. Also in 2 Mana, wenn du es Turn 2 spielst, maximal 2/3 ist okay mit Trampel. Und das Potenzial erhöht sich halt noch, wenn du dann ins Constructed gehst und dann mit den Triomen arbeitest und dann hast du dein Junt-Triom draußen und dann ist das halt so Turn 2 schon mal direkt im besten Fall eine 4-3, was dann natürlich sehr viel Value ist für 2 Mana. Aber ist natürlich auch die Frage, ne, je mehr man mit solchen Effekten spielt, desto schwieriger wird das ja auch teilweise dann unter einen Hut zu bekommen. Also es hat ein gewisses Risiko mit drin, aber wenn man so guckt, was auch alles farbenmäßig in Modern möglich ist, mit irgendwelchen 4-Color-Money-Piles und Omnath-Piles, also vielleicht ist die eine oder andere Domain-Karte dabei, die dann auch noch davon profitieren kann.
Ja, ich denke schon.
Dann haben wir eine weitere alte Mechanik, die auch irgendwie so stellvertretend für Magic the Gathering-Mechaniken steht, und zwar Kicker. jede Fähigkeit ist quasi Kicker. Und hier haben wir es jetzt noch mal mit dabei, mit einer neuen Version von Multikicker. Wir haben es dann schon auch früher in glaube ich, den ersten Previews mit dem Firestorm oder Teferis Fire irgendwie, den Five-Mana-Sweeper hatten wir es schon mal erwähnt, wo du dann zweifarbig dazu zahlen kannst. Aber wir haben hier ein neues Beispiel, und zwar Archangel of Wrath, ein 4-Mana 3-4 Creature Angel in Rare, mit Kicker, und zwar entweder ein schwarzes und oder ein rotes. Das heißt, du kannst entweder jetzt einmal kicken für einer von beiden Farben oder doppelt kicken mit beiden Farben. Also quasi dann so gesehen 4, 5, 6 Mana dafür zahlen. Und die Fähigkeiten sind Flying Lifelink, typische Engelfähigkeiten. Und when Archangel of Wrath enters the battlefield, if it was kicked, einmal, it deals 2 damage to any target. Und when this creature enters the battlefield, if it was kicked twice, it deals 2 damage to any target. Das zählt kumulativ zueinander. Also quasi, je häufiger man es kickt, desto mehr 2 Schaden kann man verteilen, richtig?
Genau.
Ja, was findest du dieses, wie findest du dieses, dieses restriktive Kicker?
Also ich mag Multikicker nicht. Mhm. Ich finde Multikicker total dämlich, aber ich mag Kicker. Kicker ist ganz cool, weil es halt auch Karten nochmal einen Zusatzeffekt gibt. Wir haben, kommen ja später noch zu einem neuen Tamogolf, meiner Meinung nach, der vielleicht sogar cooler ist. Da ist es halt so, dass man halt so eine Karte hat, die kann ungefähr das. Und wenn du jetzt auch noch Kicker bezahlst, und manchmal ist Kicker ja auch noch in Multifarben, manchmal, fast immer, und dann kriegst du noch was dafür.
Ja.
Ja, der Hammer.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich mag es als Ersatz für Kicker, mag ich es lieber, weil es Kicker interessanter macht. Also es gibt ihm halt sofort so eine Farbe. Wenn du halt den Engel hier für 5 Mana spielst, kannst du eine Kreatur wegnehmen, was halt gutes Value sein kann. Und halt eben, weil es Mardu-farbig quasi ist, ist das ja auch was halt eben für Commander interessant sein könnte, eben mit den Farbidentitäten. Und das heißt, du hast dahingehend so ein bisschen Restriktion. Du musst halt deine Landbase darauf anpassen, wenn du diesen Effekt nutzen willst. Aber halt auch, weil du sagst Multikicker, und ich bin auch kein Riesenfan von Multikicker, hier hast du quasi ein restriktives Multikicker. Das kann maximal nur 2-mal gekickt werden. Dadurch hast du ein sehr klares Ceiling, was möglich ist mit dieser Karte. Was auch einfach eine schöne Kommunikation ist. Man könnte sagen, das hält dann natürlich die Karte so ein bisschen zurück. Alternativ könnte auch Archangel of Wrath so aussehen, dass es halt Multikicker hat, mit entweder schwarz oder rot. Und man könnte dann für 9 Mana bis zu 5 Kreaturen wegschießen. Aber das macht es dann auch irgendwie wieder unnötig kompliziert, oder?
Ja, und vor allem unmöglich broken, weil sobald du sowas immer hast, hast du immer das Problem mit Infinite Mana Combos. Und wir wissen, jedes Set kommt gefühlt eine neue raus.
Ja, und Thema Counter, das bringt uns zum neuen Evergreen, wo ich mal gespannt bin, wie du das findest. Und zwar haben wir Stun-Counters. Man kennt das vielleicht von diversen Sleep-Effekten, wo es halt irgendwie heißt, ne, tap target creature, it doesn't untap at its next upkeep. Das kennen wir eigentlich auch schon aus jedem Core-Set, aus jedem Draft-Environment. Irgendwie ist immer so ein Effekt unterwegs. Und jetzt haben wir halt immer jetzt haben wir immerhin halt was, wo wir das mit Countern betiteln können, wenn es mehr als eine Runde ist. Und zwar als Preview hier haben wir Impede Momentum, ein 2-Mana Sorcery mit dem Text Tap target creature and put 3 Stun Counters on it. Und dann der Reminder Text, if a permanent with a Stun Counter would become untapped, remove one Stun Counter from it instead. Also du hast halt genau die Anzahl, wie häufig das nicht enttappen darf, auf der Karte in Form dieser Counter. Und die Karte macht dann noch Scry One als kleines Schmankerl obendrauf. Mhm. Wie siehst du diese Stun-Counter-Thematik? Ist das eine sinnvolle Ergänzung oder findest du, das macht Sachen zu stark?
Ich muss sagen, ich finde es seltsam, dass wir mittlerweile alles über Counter regeln. Das macht Aethersnap eine richtig krasse Karte, weil sie einfach alle Token von allen, also alle Counter von allen Permanenten runternimmt. Mhm. Und wir machen halt jetzt alles über Counter. Und da muss ich jetzt sagen, so, ich habe vor 20 Jahren auch schon markieren können, dass meine Kreatur nicht enttappt.
Ja.
Da muss ich nicht sowas haben. Auf der anderen Seite können wir so halt jetzt auch tracken, wie viele Runden das da drauf liegt und so weiter und so fort. Das ist ganz nett. Und wenn es eine Evergreen-Mechanik wird, dann ist das so. Also es ist okay. Es gibt immer wieder Karten. Ich habe selbst bei mir im Ojutai, im Commander-Deck, habe ich auch ein paar Karten drin, die das machen. Und warum nicht? Evergreens finde ich nie schlecht. Mhm. Effekte, die mit einem Wort ausgesprochen werden können, oder mit einem kleinen Sachen wie lege einen Stun-Counter drauf, dann muss ich sagen, es gefällt mir ganz gut. Das unterscheidet uns ganz stark von so Spielen wie Yu-Gi-Oh!, wo halt der Text einfach immer größer wird.
Ja, ich bin auch grundsätzlich ein großer Fan davon. Aber ich stimme dir auch schon zu, dass wir gerade mit den neuen Shield-Countern aus New Capenna, da kann es schon mal schwer sein, die unter einen Hund zu bekommen. Ich weiß, das ist auch nur eine Marginalität und ich meine, 99% der Spieler werden das unterscheiden können. Aber wenn du dann schon mal irgendwie drei Würfel drauf hast, weil da sind zwei One-One-Counter drauf, dann noch drei Shield-Counter und vielleicht noch zwei Stun-Counter und die paar sind vom Gegner, ein paar sind von dir und eins tickt
Und ein
runter.
Lifelink-Counter und ein Trample-Counter
Aber dafür hast
und
du
wir haben ja
ja.
immer noch Ikoria.
Ja, genau, diese Fähigkeiten-Counter. Ja, wobei, da würde ich immerhin noch sagen, da hast du ja optimalerweise diese Punch-Out-Dinger, wo dann auch Flying draufsteht. Oder vielleicht in Zukunft Sticker, wer weiß.
Oh ja, Sticker.
Aber ja, also ich glaube, es wird ein bisschen viel Counter-Getracke sein im, ich sag mal, Worst Case. Aber grundsätzlich finde ich das hier eine saubere Lösung, dass man halt eben sagt, okay, wir wollen diesen Effekt haben von wegen, hey, diese Kreatur enttappt nicht nächste und übernächste Runde. Und das dann ohne Counter zu tracken, ist vielleicht ein bisschen schwierig, gerade wenn man mit neuen Leuten spielt und vielleicht bei einem Pre-Release noch nicht alle Regeln drauf hat. Aber so hat man zumindest einen Reminder mit drauf und man kann halt blaue Karten deutlich stärker machen. Was glaubst du, wäre so, ab wie viel Stun-Countern würdest du sagen, das ersetzt valides Removal? Sag ich mal, wenn wir so 10 Stun-Counter drauf haben, diese Kreatur wird man in Constructed doch nie wieder sehen, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich finde generell so eine Runde rausnehmen schon ziemlich heftig und
Ja.
zwei ist schon eine ganz andere Hausnummer. Drei wäre schon fast weg.
Aber würdest du Impede Momentum als, würdest du das in irgendwo Constructed sehen, theoretisch?
Boah, ich glaube, dafür ist es teuer.
Ja. Ja, das kann gut sein. Also vielleicht, wenn wir irgendwie so einen Wrath-mäßigen Effekt haben, von wegen tap alle Kreaturen, sie kriegen alle zwei Counter drauf. Das könnte ich mir schon echt gut
Ja, so hast du
vorstellen.
halt, du hast halt bessere Ein-Mana-Spells im selben Set als Removal.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das waren auch soweit alle Fähigkeiten, bis auf natürlich noch eine einzige Mechanik, die auch eine Repeated-Fähigkeit ist, und zwar Completed, was uns storymäßig dazu bringt, dass uns Ajani verlassen hat. Mit einer neuen Karte, die da heißt Ajani Sleeper Agent. Und genau, das ist auch wieder ein Planeswalker, der dann ein Hybrid Phyrexian Mana zu zahlen hat. Also entweder ein weißes oder ein grünes oder zwei Leben. Und wenn du zwei Leben zahlst, hat er irgendwie zwei Loyalty-Counter weniger drauf, ne?
Genau. Ist dir aufgefallen, dass die Planeswalker, die bisher completed sind, alle grün sind?
Ob das was auszusagen hat? Grün ist das wahre Böse in Magic. Ja,
Wenn man
aber.
dann noch über den Garruk denkt von damals.
Oh ja, das stimmt. Der ist auch ein bisschen. Aber das war ja nicht Phyrexianer, das war ja nur die böse Lilly.
Nein, das war Lilly, aber grün sein zählt sich nicht aus im Magic-Universum.
Ja, das stimmt allerdings. Aber wer ist deine Meinung, dass wir Ajani vermeintlich verloren haben an die Phyrexianer? Vermisst du
Ja,
ihn?
pff, ich weiß nicht mal, wann wir ihn das letzte Mal gesehen haben.
Ja, es ist schon eine Weile
Das
her,
ist
das
genau wie
stimmt.
mit Tamio oder mit den anderen, wo ich sage, ich hab keine Ahnung, wann wir die das letzte Mal gesehen haben. Fahr weg, okay.
Ja, okay. Aber ja, das waren, wie gesagt, sozusagen alle ja, Fähigkeiten, die so nennenswerterweise im Set drin sind. Vielleicht packen sie mal wieder weirde One-Offs als Mechanik nochmal mit drauf. Aber wenn, dann steht es auch auf der Karte selbst nochmal, was die Karte dann macht. Und in dem Sinne, was denkt ihr von den neuen Fähigkeiten? Seid ihr große Enlist-Fan und plant ihr schon im Standard eure Creature Matters bzw. Samurai Revival Set?
Samurai.
Das wär tatsächlich ziemlich cool mit so einer Art von, wer ist nochmal diese, wenn nur eine Kreatur an, was auch hier der Hierarch drauf hat? Wer ist nochmal die Fähigkeit?
Edelmut.
Edelmut, genau. So ein Edelmut slash Enlist Matters Geschichte. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und wir ziehen mal weiter zu den Karten des Sets Dominaria United. Wir haben schon ein paar Previews bekommen und wir haben auch ein paar Previews bekommen, die sehr weite Wellen geschlagen hat. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir heute ein bisschen freie Schnauze über Karten reden werden und nächste Woche dann unsere Top-Listen an den Stand bringen werden. Und ich glaube, ich rede nicht lang drum herum. Liliana of the Veil ist zurück in diesem Set. Die Drei-Mana-Lily, ja, die Modern tyrannisiert hat in Jund. Ganz kurz als Reminder, was die Karte gemacht hat, oder was die Karte macht. Es ist ein Drei-Mana, ein generisches Doppelschwarz für ein Drei-Loyalty Legendary Planeswalker Liliana mit einer +1. Each player discards a card, -2 Target Player sacrifices a creature und -6 separate all permanents Target Player controls into two piles. That player sacrifices all permanents in the pile of their choice. Also primär stark doch eigentlich wegen dem Discard-Effekt, oder?
Genau, die ersten beiden Effekte sind ganz gut. Ich meine, der erste Effekt mit jeder Spieler wirft eine Karte ab. Der Gegner möchte selten abwerfen, dir selber ist es meistens egal, weil du hast die Karte in dein Deck gepackt. Ja. Du wirst damit umgehen können.
Ja.
Das Target Player Sacrifice a Creature ist natürlich in einer Welt, in der wir leben mit Murktides und anderen komischen Sachen im Eternal-Format super, super relevant. Und die Ulti ist ganz nett, sie ist nicht gamebreakend, aber sie halbiert die Permanenten vom Gegner. Und man macht halt so Dinge wie, also entweder hast du alle grünen Länder und diese Kreaturen oder alle blauen Länder und diese Artefakte.
Mhm.
Wäre jetzt eine doofe Aufverteilung.
Aber ja,
es passt ganz gut und im Notfall ist es immer noch ein Boardwipe.
Ja.
Und ja, ich habe mit vielem gerechnet, mhm, als sie gesagt haben, dass es einen ikonischen Planeswalker-Reprint gibt. Aber nicht damit,
ja,
und vor allem nicht mit diesem Artwork.
Ja, also findest du das neue Artwork gut oder glaubst du, das, ja, alte ist ikonischer?
Ich habe das hart gefeiert wegen ihrer Spiegelung hinten dran, wo sie,
yes,
den Schleier aufhat.
Yes.
Ich habe das hart gefeiert und sie sieht selber sehr, sehr realistisch aus im, mhm, Vergleich zu den anderen Sachen und auch nicht so verflucht, wie sie eigentlich müsste.
Mhm.
Aber ja, finde ich, also ich finde es wirklich cool und ich habe die Hoffnung, dass sie nicht teuer wird.
Ja.
Oder halt günstiger, aber
das glaube ich auch.
Frei und illegal.
Oh ja, es ist ein interessanter Fall tatsächlich, weil wir haben Liliana of the Veil, hält's in Standard, wie du schon sagst, in Pioneer und ich freue mich halt wie Bolle. Und ich muss halt auch wirklich sagen, sie machen halt wirklich aus Pioneer einfach Modern von vor 5 Jahren. Also
ja, ja,
das ist einfach straight up, was sie jetzt machen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir noch mal so ein Major Modern und Legacy Reprint in einem Standard-Set bekommen. Das muss gefühlt Jahrzehnte, aha, her sein.
Thalia.
Ja, okay, aber die war halt nie so. Ich meine, Major Reprint, eine sehr teure Karte.
Die waren 10er schwer.
Ja, okay. Mittlerweile nicht mehr. Und vielleicht geht Liliana auch einen ähnlichen Weg. Also, wenn die so 10 Euro kostet, wäre ich fein mit, glaube ich. Aber ja, also ich muss auch sagen, ich finde das Artwork, tatsächlich das Super-Artwork, finde ich sehr spannend, weil das halt eine deutlich ältere Liliana zeigt. Und meiner Meinung nach, oder das letzte Mal, wo wir sie gesehen haben, war ja, glaube ich, auf Strixhaven, wo sie Professor Onyx war. Und ich habe irgendwie gedacht, dass sie auch allgemein halt gealtert ist. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Also vielleicht hat sie auch einen Verjüngungszauber oder sowas gehabt. Aber
Ja,
ich finde es sehr krass. Wir haben jetzt, wie gesagt, in Pioneer haben wir wirklich Thoughtseize, wir haben Liliana. Uns fehlt noch ein Tamagoyf-Ersatz, den wir vielleicht auch in dem Set haben. Kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Aber ja, ich find's krass. Ich freue mich wirklich in Astab, dass sie den gebracht haben. Und ist, glaube ich, ja auch einfach ein sehr, sehr guter Planeswalker, der wahrscheinlich nicht im Standard zu broken sein wird, oder? Da fehlen halt die Support-Pieces so ein bisschen.
Ja. Also, da sind ja noch ein paar andere Sachen drin, wo ich sag so, das funktioniert ja ganz gut. Weil
ja,
wir haben ja zum Beispiel den Raven Man.
Yes.
Und der Raven Man ist halt, abgesehen davon, dass ich diese Kirchenglas-Artworks,
mhm,
großartig finde, dass sie jetzt endlich mal einen normalen Set bringen und sie nicht nur ein Ticket leer unten drunter verstecken,
mhm,
sondern ich finde es wirklich großartig, wie die aussehen. Ich hoffe, dass sie in Foil richtig geil aussehen.
Ja.
Aber mit Raven Man haben wir einen 2-Mana-2-1er, der sagt, zu Beginn des Endsteps, wenn ein Spieler eine Karte abgeworfen hat, kreieren wir einen 1-1 Bird, der nicht blocken kann,
mhm,
aber er hat fliegend.
Ja.
Und für 4-Mana-Tappen wirft jeder Spieler Handkarte ab. Das Kombination mit Liliana ist halt einfach geil.
Also voll,
so
voll
schnell ist die Hand leer. Und wenn dann keiner mehr was hat, dann, ja, was soll denn der machen? Dann,
ja,
dann setzt du noch einen Volksianischen Prätor, der in dem Set ist, daneben. Und dann hast du zweite, dritte, vierte Runde. Ja, geil.
Ja. Ich finde auch, der Raven Man, der erinnert mich halt sehr an ein Waste Not on a Stick, sozusagen, als Kreatur. Wobei natürlich Waste Not deutlich mehr macht, wenn Sachen tatsächlich aktiv discarded werden. Man kriegt, glaube ich, einen Zweizeit-Zombie, Mana oder kann eine Karte ziehen. Aber hey, Waste Not ist Pioneer legal. The Raven Man ist jetzt hier auch Pioneer legal. Ich sehe schon vielleicht so ein leichtes Discard.
A-Drag.
Discard-Deck, so ein A-Drag-Deck, ja. A-Drag without the Rack. Ist so ein bisschen wie Dredgeless Dredge. Ist dann irgendwie Reckless Rack. Was ich eigentlich ein cooler Name finde. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kombination. Und ich meine, dieses Discard-Thema, das ist auf jeden Fall in dem Set drin. Das auf jeden Fall. Ich bin noch ein bisschen gespannt, ob es stark genug ist, um daraus noch individuelle Decks zu machen. Aber man kann auf jeden Fall nicht verschweigen, dass es definitiv schon ein bisschen mehr abgeworfen wird jetzt hier, als was wir bisher gesehen haben. Tatsächlich eine Sache, auf die wir nur kurz auch eingehen können, die halt eben sehr spannend ist, die Return of Painlands. Wir haben wieder einen ganzen Cycle von witzigerweise 6 Painlands, also nicht 5, auch nicht die, die noch in Pioneer fehlen würden, sondern nur ein Teil von denen, die fehlen. Was denkst du zu den Painlands?
Ja, die anderen 4 kommen im nächsten Set. Also sie werden es genauso machen wie mit den Fliplands aus, mit den Pathways. Mhm. Dementsprechend werden die kommen. Ich finde die Caves of Coilers unendlich hübsch und ich bin am überlegen, ob ich mir die hole für mein Modern Deck.
Ja.
Ansonsten, es sind Painlands. Wir hatten Painlands jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Ich finde Painlands ziemlich gut. Und jetzt in Full Art, warum nicht? Also, ich bin ganz zufrieden damit.
Ich glaube, mein Lieblings-Reprint ist da tatsächlich Sulphur Springs. Zum einen, weil im Artwork eine Referenz an das Original-Artwork Teufel in der Badewanne quasi Referenz daran ist. Und zum anderen, weil tatsächlich jetzt Rakdos auch Painlands bekommt in Pioneer, weil sie damit jetzt auch eben Pioneer-legal ist. Und das ist halt echt gut, weil Rakdos ist schon ein extrem gutes Deck und es wird jetzt einfach noch besser mit noch validerem Mana. Und ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Auch spannend finde ich die Entscheidung, was sie mit Khan gemacht haben. Khan, the Living Lore. Ich habe von vielen Seiten gehört, das ist vermutlich der schlechteste Planeswalker, den wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Außerhalb von Planeswalker-Deck-Planeswalkern. Es ist ein 4-Mana, 4-Farbloses für ein 4-Loyalty Legendary Planeswalker Khan. +1 created tapped Power Stone Token, was ein Artefakt ist mit Tap für ein farbloses. Das Mana kann nur ausgegeben werden für Non-Artifact Spells oder kann nicht ausgegeben werden für Non-Artifact Spells. Also ein Mana Rock eben für Artefakte. -1. Pay any amount of mana. Look at that many cards from top of your library and put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order. Und -7, you get an emblem with tap and untapped artifact you control. This emblem deals 1 damage to any target. Es ist schon hart, oder? Also es ist schon, also ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, das ist ein extrem schlechter Planeswalker, oder?
Ich habe Angst vor dem.
Warum? Was macht der denn? Der macht doch nichts. Der wird gedroppt, macht +1 und dann haust du den und dann ist er tot.
Der wird gedroppt und dann wird sein Deck durchsucht nach der Karte, die man haben möchte. Weil man hat hiermit einfach die Option, A, mit Infinite Mana sein gesamtes Deck umzudrehen.
Ja.
Und einfach sich die Walking Ballista zu holen, um den Rest des Infinite Manas zu benutzen. Und wir haben nun mal in gerade in Legacy zum Beispiel Artefakt, farblose Artefakt-Decks, die extremst viel Mana handeln und mit viel Mana um sich werfen. Und das kann gefährlich werden. Das ist fast ein Tutor. Das Emblem, selten, aber auch der Powerstone ist in diesen Decks, in diesen farblosen Decks, das sind halt keine Matt-Decks. Früher hat man dazu Matt gesagt, dann ist es heute nicht mehr Matt. Früher Matt von Metalworker und noch ein paar anderen Sachen. Aber halt diese farblosen Khan-Artefakt-Decks, Dice Factory, wie auch immer sie heißen, also, das kann schon gefährlich im Legacy werden. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ist eine Müllkarte.
Wollte ich gerade sagen. Also, ironischerweise, wenn es für Legacy eine Karte ist, ich meine, es ist Khan Living Legacy. Also, wenn nicht diese Karte aus dem Set, dann welche sonst? Aber ich habe die gelesen und ich dachte mir so, okay, das ist ein Planeswalker, der dir, also zum einen die Minus-Ability. Klar, wenn du Infinite Mana hast, ist das ziemlich cool. Aber es ist quasi eine Minus-Ability, zu der du zusätzlich noch Mana zahlen musst. Das heißt, wenn du Turn 4 die droppst, kannst du eigentlich nur +1 einen Mana-Stone machen, von dem du auch keinen Mana verwenden kannst, um dich im klassischen Sinne zu rampen. Ich meine, vielleicht ist es auch Setup für Brothers War, wenn wir dann unzählige Artefakte bekommen und wieder Mana-Mürs und so weiter und weiß was ich nicht alles, aber selbst dann einen Mana-Rock Turn 4 zu kreieren, dann vielleicht noch einen zweiten und dann kannst du dich von Turn 6 auf 8 rampen. Also das muss sich schon lohnen, das muss sich schon lohnen. Und das ist halt so ein bisschen was, was mir jetzt gerade noch fehlt. Und wie gesagt, ein Planeswalker, der holt keinen Card Advantage von sich aus, der schützt sich nicht selber, selbst seine Ulti ist halt ein bisschen, also klar, du kannst damit irgendwann gewinnen, aber eher unwahrscheinlich in Constructed, oder?
Ja, das schon, aber ich finde es halt super interessant, dass im Artwork die ganzen Ursa-Golems auch mit dabei sind.
Ja. Ja, klar.
Spoiler!
Ja, ich denke
also
mal.
Also im normalen Artwork.
Ja, genau. Das Super Art ist wieder so Stained Glass, also so Mosaikglas Artworks, die auch eigentlich ganz, ganz gelungen sind in den meisten Fällen, finde ich. Aber ja, Khan Living Legacy ist eine lebende Enttäuschung für mich. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung zu dem neuen Sheoldred? Wir haben 4 Mana, 4-5 Sheoldred, the Apocalypse, Legendary Creature, Phyrexian Praetor, mit Death Touch und whenever you draw a card, you gain 2 life. When an opponent draws a card, they lose 2 life. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mehr erwartet von einem phyrexianischen Titan in einem Set kurz vor der phyrexianischen Übernahme.
Schwierig, weil ich freue mich tatsächlich darüber, weil mein allererster Commander freut sich darüber. Hm. Weil immer wenn er eine Karte zieht, kriegt er ein Damage. Und hier ist es so, dass immer wenn die eine Karte ziehen, kriegen die 2 Damage.
Ja, das stimmt.
Und, es gibt genug Karten, die einen Wheel-Effekt haben und alle Spieler ziehen 7 Karten. Hey, du verlierst 14 Leben.
Ja.
Und also Sachen, also das ist schon mächtig. Ich glaube tatsächlich, dass die hart unterschätzt wird aktuell, weil für 4 Mana eine 4-5 Death Touch, das heißt, ihr habt hier 4 Mana ein 4-5er, was wofür Leute vor 10 Jahren getötet hätten.
Ja.
Und dann noch mit Death Touch, das heißt, eine größere Kreatur, die sie blockt, stirbt auch noch. Mhm. Und sie gibt euch Leben, wenn ihr Karten zieht und der Gegner verliert langsamer sicher Leben.
Mhm.
Das ist nicht zu unterschätzen. Natürlich ist sie nicht so krass blinky wie die viele der anderen, aber
ja.
Naja, also ganz im Ernst, kannst du dich noch daran erinnern, was der Gene Gitaxis macht?
Nee, überhaupt nicht.
Genau.
Ich hatte gerade Boring Clex im Kopf, weil ich weiß, was der macht, Clex. Aber nicht.
Den kriege ich noch hin.
Urabrask, auch Gene keine Gitaxis, Ahnung.
Urabrask, auch nicht. Habe ich neulich einen Booster gezogen. Keine Ahnung, was der tut. Aber an die werde ich mich erinnern können.
Ja.
Weil die auch diesen asymmetrischen Effekt hat. Man selber kriegt Leben, die anderen verlieren Leben. Und zwar, das ist eine gute Karte, finde ich.
Ja,
und dann hat sie dieses super Artwork, wo sie einfach nur so dasteht, so mit beiden Händen so. Wow,
ja, das sieht schon cool aus. Ich meine, der Charakter sieht designmäßig, müssen wir gar nicht drüber reden, ziemlich, ziemlich cool aus. Und ich meine, ne, eine Sache, die man dem auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass es zu komplex ist. Aber irgendwie hat man sich ja auch in letzter Jahren so dran gewohnt oder gewöhnt, dass halt eben diese Hauptkreaturen immer so krasse Effekte haben, gerade für Commander. Aber hier ist es halt immer sehr, sehr easy gehalten. Immer wenn irgendjemand eine Karte zieht, passiert irgendwas und einmal bekommst du Leben und der Rest verliert Leben. Und ich meine, selbst für Constructed, also mit Blick auf Standard und Pioneer vielleicht sogar auch, also so ein 4-Mana 4-5, der dir halt Leben kreiert und selber Death Touch hat, also es kann mit einer großen Threat traden. Und ich meine, gegen Agro-Decks bekommst du ein bisschen Leben dazu. Das könnte schon vielleicht was für Midrange-Decks, fürs Late-Game theoretisch sein. Wobei in Pioneer haben wir auch den Kalitas und der macht das eigentlich auch schon ziemlich gut. Aber theoretisch, also ich will nur sagen, es ist keine schlechte Karte per se, es ist nur ein bisschen underwhelming, wie wenig sie macht.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht finden sie ja trotzdem ihren Platz.
Ja, das finde ich das Interessante, dass sie ganz viele Karten gedruckt haben, die meiner Meinung nach auf den ersten Blick so, ja, sind ganz nett. Mhm. Am zweiten Blick merkst du dann immer mehr, dass viele von den Karten entweder sehr gut sind oder eine power-creepte Karte von was anderem oder ähnlichem. Wenn man zum Beispiel das Temporary Lockdown sich anguckt, das ist ja die Karte, die von Solaris als Preview-Karte gespoilert wurde.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, herzlichen Glückwunsch nochmal da dran. Und die ist so gut. Aber sie ist halt auch nur gepower-creepte Karte und sie ist auch nur in bestimmten Sachen gut. Und ich weiß nicht, ob sie im Draft zum Beispiel stehen würde. Sie ist eine 2-Weiße, ein farbloses Verzauberung, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, exilieren wir alle nicht dann permanent eine Mana-Value von 2 oder weniger, so bis das Ding das Spielfeld verlässt. Das heißt, wenn man jetzt noch mal auf Modern zum Beispiel schaut und sagt, hey, diese Ursa-Saga-Tokens sind ja ein Problem.
Mhm, ja.
Nö. Oder wenn man jetzt mit irgendwelchen Khan-Tokens arbeitet. Nö. Oder eben auch im Pioneer, wenn man hingeht und sagt, ey, dieses Human Deck, das haut mich ganz schön mit meinem blau-weiß Kontrolldeck ins Gesicht. Nö. Und das ist ziemlich, ziemlich mächtig.
Das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall was, was, wenn das Einzug in den Meta hält, dann muss man wirklich seine Neutralizes und Disenchants im Sideboard ready haben. Weil das wird extrem wichtig, das zu beantworten sein. Es ist tatsächlich ein bisschen witzig durch diese Permanence with, es ist zum einen nicht nur Kreaturen, sondern auch Permanence, also auch Combo-Decks sind nicht unbedingt geschützt, je nachdem, was eure Combo macht. Von Value 2 oder weniger, das wäre so genial gegen die ganzen Lurrus-Decks gewesen damals. Also das wäre so die Lurrus-Antwort fast schon gewesen. Aber ja, es ist, stimmt, es ist so, die Karte geht so ein bisschen unter, aber es ist einfach ein O-Ring auf Steroide, ein bisschen. Also es ist schon
für Minis halt.
Ja, total. Und halt auch gegen Token-Strategien ist das natürlich auch die beste Antwort. Also spannend. Also auf jeden Fall, ich hätte die gar nicht so auf dem Schirm gehabt und die habe ich auch gar nicht so gesehen, aber es kann eine sehr gute Karte sein im richtigen Matchup. Und so zweimal im Sideboard sehe ich das schon. Also nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, das ist schon ganz gut.
Wollen wir noch kurz auf den Lugolf eingehen? Auf den Ugolf.
Ah, ja.
als letzte Karte für heute haben wir den Urborg Lurgolf. 2 Mana Sternchen / 1+ Sternchen. Oh, Tarmogolf-Kosten und Tarmogolf-Werte. Das wird spannend. Ist auch ein Creature Lurgolf mit eben diesem multifarbrestriktiven Kicker von entweder blau oder schwarz. Und dem Text as Urborg Lurgolf. Enters the battlefield, mill 3 cards for each time it was kicked. Also maximal 2 Mal für 4 Mana dann. Und dann Urborg, Lurgolfs, power is equal to the number of creature cards in your graveyard and its toughness is equal to that number plus 1. Es ist nicht ganz Tarmogolf, oder? Es zählt leider ein bisschen die falschen Sachen.
Ansichtssache. Ich finde ihn sogar stärker als Tarmogolf, weil er kann größer werden als Tarmogolf.
Denn Tarmogolf hast du auch wieder recht.
Ist auf lass mich lügen, ich glaube 8, 9 gecapped aktuell. Mhm. Und er hier nicht.
Ja.
Er ist halt für nichts registriert. Er mailt selber nochmal, was natürlich für Dredgeless Dredge auch nicht so verkehrt ist. Und er ist als Finisher halt ziemlich, ziemlich stark. Mhm. Klar, er hat jetzt auch kein Trampel. Ja, das ist auch das, was dem eigentlichen Golf ja mittlerweile fehlt, um überhaupt mithalten zu können. Aber er kann halt, 6 Karten millen für 4 Mana, was im Late Game echt okay ist.
Ja.
Oder halt im Early Game, wenn man so 2, 3, 4 Kreaturen im Friedhof hat, was schnell passiert, schneller als man denkt, dann tut er weh.
Es ist ein bisschen die Frage, in welchem Deck würde man den sehen? Also es müsste ja eigentlich schon Graveyard Matters, wie du schon sagst, Stretch-mäßiges Deck sein. Die Farbgebung gibt ihm auf jeden Fall so ein bisschen Sultai-Touch. Ich sehe da auch diesen ich wollte gerade sagen Delver, wie heißt der denn nochmal, dieser 1-Mana-Mill-3-Karten. Ein Mana Human, der aus irgendeinem Corset oder sowas letztens war. Auf jeden Fall den Assistenten, Stitcher Supplier, so heißt der. Stitcher Supplier Turn 1, den Turn 2. Und dann könnte der ja auch schon potenziell, wenn du genug Kreaturen hast, eine 2-3 sein. Und dann wächst er nur noch mehr. Oder 3-4, ja. Also, es kommt darauf an, glaube ich, wie das Deck konstruiert ist. Weil du willst viele Kreaturen haben, aber du willst auch viele Kreaturen im Friedhof haben. Man könnte sowas in Pioneer könnte man halt mit den Delve-Spells noch arbeiten, also mit Dig Through Time und so. Treasure Cruise, um halt Karten zu ziehen. Er ist auf jeden Fall eine spannende Edition. Ich sehe jetzt noch nicht so hundertprozentig, dass er jetzt das Format übernimmt, aber ich finde es zum Beispiel sehr witzig, dass wir jetzt in Historic können wir quasi 8-Golf spielen mit ihm und dann den Tarmogolf.
Geiles Deck. Bestimmt ein geiles Deck. 8-Golf ist bestimmt ein geiles Deck.
Ja.
Also ich muss sagen, ich finde ihn halt cool, weil er halt wirklich auch mit dem Kickern es wegmachen kann.
Ja.
Und weil er halt andere Sachen zählt, kann man das mal testen.
Ja.
Ich finde es gut, dass sie sich trauen, aber man sieht halt hier auch, in welchem Power-Level wir uns dadurch bewegen.
Ja.
Wir haben Lords ohne Ende, wir haben super krasse Effekte mit tausenden Keywords obendrauf, wir haben eine Art von Tarmogolf, wo rumprobiert wird, wie Tarmogolf funktioniert, wie nicht, und. Wir haben so viele Karten. Das sind jetzt nur das Standard-Set, da sind wir noch nicht bei den ganzen Commander-Sachen.
Ja, absolut.
Und alleine das zeigt, wie viel sie sich aktuell trauen, aber auch wie hoch dieses Power-Level dieses Sets ist. Da muss ich sagen, overall macht mir das fast schon Angst.
Ja, es ist auf jeden Fall krass, was mittlerweile alles geht. Also wir haben noch ein paar Sachen. Ich habe mir einfach mal eine Liste runtergeschrieben an Karten, die ich
Oh
spannend finde.
ja.
Und selbst im Uncommon-Bereich haben wir halt so Sachen wie, selbst sowas wie Runic Shot, was halt eine Tapped
Ja,
Creature
wie
zerstört.
Mario
Was
Icon
meinst du?
Class. Ja, wie Mario Icon Class. Zwei
Okay.
Mana, drei Mal mit Eile und plus eins, wenn man die Kicker.
Das ist schon
Wahnsinn.
krass, ja. Oder was eine Karte, worauf ich auch sehr lange schiele und wo, glaube ich, auch viel diskutiert ist, ist Cutdown. Ein
Ja.
schwarzes Mana, Instant Destroy Target Creature with Total Power and Toughness 5 oder weniger, und das ist echt einiges. Also, das trifft ja selbst noch 4-Mana-Kreaturen. So, und das ist schon vielleicht sogar das bessere Fatal Push. Mal schauen. Also, sie probieren viel aus, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ein kleiner Dämpfer dazu sind dann so Sachen, wenn ich jetzt so Karten sehe wie Khan, Living Legacy oder auch. Ehrlich gesagt, Enlist. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass Enlist eine gute Mechanik wird. Aber mal sehen. Vielleicht werde ich auch vom Gegenteil überzeugt. Und dann ist das ein durch und durch ziemlich cooles Set. Aber was denkt ihr von Dominaria United? Was sind eure Lieblingspreviews bis hierhin? Und habt ihr euch schon für das Pre-Release angemeldet? Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Immer gerne in die Kommentare damit. Und dann an der Stelle würde ich auch sagen, wie gesagt, Ask Us Anything gibt es nächste Woche. Da werden wir dann auf ein paar Fragen von euch eben eingehen. Heute hatten wir einen sehr vollen Cast, dementsprechend machen wir hier schon Schluss. Aber wir gehen nicht raus, ohne Danke zu sagen an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich erwähnt: General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support für Radio Ravnica. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.